Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Elon nicht bezahlt, Neuralink setzt ersten Gehirnchip ein und Tesla baut Dojo. Mein Name ist David und dies ist die Folge 338. Tesla Welt wird euch von Shop for Tesla präsentiert. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euren Tesla. Alles, was das Herz begehrt. Und das Beste daran ist, ihr könnt damit auch diesen Kanal fördern und bekommt noch 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Mann, was war das für ein Tag mit dem Earnings Call und danach dem Absturz der Tesla-Aktie? Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr zugeschlagen habt und Tesla nachgekauft habt oder vielleicht sogar verkauft habt. Wir wollen uns heute mal mit ein paar interessanten Äußerungen von Elon Musk während des Earnings Calls befassen. Dazu hatte ich in meiner ersten Analyse einfach keine Zeit. Wer die noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich die hier gerade nochmal. Alles zum Earnings Call findet ihr hier in diesem Video. Heute, wie gesagt, geht es um ein paar Aussagen von Elon Musk zur Konkurrenz. Wenn ihr euch schon eine Weile mit Tesla befasst, so wie ich, dann wisst ihr, Tesla-Events sind immer was ganz Besonderes. Tesla veranstaltet regelmäßig Events wie den Autonomy Day, wie den AI Day, wie den Battery Day. Und dort steigen sie immer sehr, sehr tief in die Materie ein. Das sind, wenn wir den AI Day nehmen, eigentlich reine Recruiting-Events. Die sind eigentlich nicht für Anleger oder die breite Öffentlichkeit gemacht. Dementsprechend tief steigen die Ingenieure dann hier in die technischen Diskussionen ein. Und wenn ihr euch einen 3,5-stündigen AI Day mal angeschaut habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Als Otto-Normalverbraucher versteht man hier vieles nicht mehr. Und jetzt sagte Elon gestern was Interessantes beim Earnings Call. Er sagte, Zitat, wir haben festgestellt, dass sich einige unserer Konkurrenten unsere Events, er sprach vom AI Day, buchstäblich Bild für Bild ansehen. Die analysieren, was wir tun und kopieren dann dementsprechend diese Dinge. Und dann sagte er weiter, wir müssen also ein wenig vorsichtig sein, um nicht das genaue Rezept der geheimen Soße zu verraten. Das war seine Antwort auf die Frage, ob Tesla einen AI Day auch 2024 veranstalten wird. Und ich denke, das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, um zu verstehen und zu unterscheiden, wovon hier Elon genau spricht. Wir haben hier also in diesem Beispiel den AI Day, der für Tesla auf das Recruiting abzielt. Es geht darum, neues Talent für Tesla zu finden und für die Ideen von Tesla zu begeistern. Deswegen gibt es da auch diese technische Tiefe. Es geht aber auch noch um etwas anderes und auch das sagte Elon, es geht darum, die Wahrnehmung von Tesla in der Welt da draußen zu ändern, denn die Leute denken bei Tesla an ein Autounternehmen, obwohl sie Tesla eigentlich als ein KI- und Robotikunternehmen sehen sollten. Bei diesen Events präsentiert Tesla also technische Konzepte. Wie funktioniert der Autopilot? Wie funktioniert das FSD-System in der Zukunft? Wie arbeiten hier zum Beispiel die neuronalen Netze genau zusammen? In welchen Bereichen setzt die Tesla wie ein und so weiter? Was funktioniert hier, was funktioniert nicht? Wie ist überhaupt der Dojo-Chip aufgebaut und warum ist er so aufgebaut? Die Ingenieure von Tesla, die steigen hier sehr tief in die Materie und auch in ihre Expertise ein. Und das hat einen super Effekt, denn es zeigt erstmal, was Tesla alles so kann, aber es zeigt auch die Motivation der Leute und warum sie gerade für Tesla arbeiten wollen. Diese Begeisterung, die ist bei diesen Präsentationen immer präsent und die lässt sich sehr gut spüren. Und dadurch ist es auch sehr leicht vorstellbar, dass im Eifer des Gefechts und im Eifer der Präsentation sozusagen mal ein Ingenieur vielleicht einen Satz zu viel verrät. Hier gibt es also tatsächlich ein gewisses Risiko, dass die Konkurrenz hier kopieren kann, denn Tesla stellt hier technische Konzepte vor. Die sind selbstverständlich kopierbar. Und interessant an Elons Aussagen ist auch, dass er hier eigentlich zum ersten Mal so richtig die Konkurrenz anerkennt. Shoutout zu Alexandra Merz an dieser Stelle. Die hat das genau richtig erkannt und in einem anderen Podcast gesagt, im letzten Earnings Call, da war die Konkurrenz noch nicht mal mit dem Fernglas zu sehen. Nicht mal der Zweitplatzierte war zu sehen. So weit stellte Elon Musk den technischen Fortschritt von Tesla dar. Und in diesem Earnings Call kopiert die Konkurrenz plötzlich alles. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass er hier die Konkurrenz erkennt und auch anerkennt. Denn das zeigt doch, dass Elon Musk hier im Grunde sehr realistisch und überhaupt nicht abgehoben ist. Schauen wir aber nochmal auf eine andere Aussage von Elon während des gestrigen Earnings Calls. Da ging es um das neue Fertigungssystem und die Produktion der neuen Fahrzeugplattform bei Tesla. Und hier sagte er, es gibt eine Menge Spezialmaschinen, die Maschinen bauen, die unsere Fahrzeuge der nächsten Generation herstellen. Ja, und das müssen wir mal ein bisschen aufschlüsseln. Es gibt also das Auto, das von Tesla hergestellt wird. Das wird auf einer Produktionslinie hergestellt, die von Tesla entworfen wurde. Und auf dieser Produktionslinie, da gibt es Maschinen, die kann man nicht kaufen. Die mussten von Tesla auch konzipiert werden. Tesla baut also die Maschine baut, die Autos letzten Endes herstellt. Diese drei Schichten gibt es hier. Weiteres Zitat von Elon dazu. Das sind also keine Maschinen, die man einfach irgendwo bestellen kann. Eigentlich muss man für unseren neuen Produktionsprozess Maschinen entwerfen, die es noch nie gab, um ein Auto auf eine Weise zu bauen, die es auch noch nie gab. Zitat Ende. Und genau da liegt der Hund begraben. Hier gibt es für mich auch nochmal einen Unterschied zu neuen Fertigungstechniken wie den Gigapressen zum Beispiel. Denn diese Maschinen, die lassen sich ja von der Konkurrenz bestellen. Und so nach und nach fangen alle anderen Autohersteller auch an, die Gigapressen bei sich einzuführen. Versteht mich nicht falsch, das bleibt trotzdem ein sehr schwieriges Vorhaben, denn Tesla hat ja auch einen gewissen Vorsprung, was Materialwissenschaften angeht. Sie verwenden für diese Gigapressen besondere Aluminiumlegierungen, die unter anderem von SpaceX mit herkommen. Lasst uns also mal abwarten und sehen, wie schnell die Konkurrenz die Gigapressen hinbekommt. Jetzt hat Elon aber gestern über den neuen Fertigungsprozess für die nächste Fahrzeugplattform gesprochen. Das 25.000 $ Auto. Und das wird ein revolutionärer Fertigungsprozess sein, bei dem Tesla so gut wie alles neu erfindet. Da wird also sehr viel mehr von Tesla selbst kommen. Und jemand anderes aus dem Executive Team, ich glaube es war Drew Baglino, der sagte dann, es gibt also nicht nur eine Phase der Designvalidierung des Autos, sondern auch eine Phase der Validierung des Geräteentwurfs dafür. Eine interessante Aussage, wie ich finde. Und dann kam Elon auf den Punkt, er sagte, das macht es schwer, uns zu kopieren. Denn man muss die Maschine kopieren, die Maschine macht, die Maschine macht. Hier also wieder diese drei Schichten. Und weiter geht's im Zitat. Ich denke also, dass es ein ziemlich starker, nachhaltiger Vorteil ist, weil es einfach keinen Ort gibt, an dem man gehen kann, um die Maschinen zu bestellen, die das Auto unserer nächsten Fahrzeuggeneration herstellen. Das es ja auch noch nicht gibt. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis, den er uns hier gibt. Denn die Konkurrenz, die steht natürlich nicht still. Die arbeiten auch alle an ihrer nächsten Fahrzeuggeneration. Mit dieser versuchen sie aber im Prinzip eigentlich nur den Vorsprung, den Tesla heute bereits hat, einzuholen. Die nächste Fahrzeuggeneration wird also Dinge wie die Gigapresse mit beinhalten. Und damit eben Sachen, die Tesla heute bereits in allen Fahrzeugen integriert hat. Und Tesla, die schaffen da gerade was ganz Neues. Sie sind dabei, eine Maschine zu bauen, die in einer noch nie dagewesenen und revolutionären Art und Weise und vor allem auch Geschwindigkeit neue Fahrzeuge, und zwar günstige Fahrzeuge, auf den Markt bringen wird. Fahrzeuge, die um die $25.000 kosten und bei denen Tesla noch genügend Gewinn machen wird. Wenn diese Fahrzeuge auf den Markt kommen, bedeutet dies den augenblicklichen Tod des Verbrenners und all derer, die darauf setzen. Produktionsbeginn ist Ende 2025. Die Massenproduktion folgt dann 2026. Und damit bekommt ihr eine genaue Zeitangabe, wann denn Schluss mit Verbrennern ist. Fassen wir also mal zusammen. Klaut die Konkurrenz von Tesla Ideen und Konzepte? Ja, das gibt es und das ist auch eine Gefahr. Trotzdem möchte Elon weiter die Öffentlichkeit über Fortschritte bei Tesla informieren. Deswegen plant er auch einen AI Day oder etwas ähnliches im Laufe des Jahres 2024. Es gibt allerdings zwei Punkte, wo man Tesla nicht kopieren kann. Das ist zum einen mal der Fertigungsprozess, wie wir gerade gehört haben, denn den erfindet Tesla komplett selbst neu. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, über den ich nicht gesprochen habe, und das ist ein Vorteil bei der Datenmenge. Die bezieht Tesla aus der Flotte. Und auch das kann niemand kopieren. Hier sehe ich einen ganz großen Vorteil, was die Entwicklung von künstlicher Intelligenz bei Tesla angeht. Denn um diese zu trainieren, braucht ihr unendliche Datenmengen und die hat als einziges Unternehmen Tesla. Wenn ihr verfolgt, was Tesla so macht, dann wisst ihr sicherlich, dass es bei Tesla einen großen Fokus auf das Thema KI gibt. Hier soll in Zukunft massiv die Rechenleistung für Tesla ausgebaut werden. Und Tesla benötigt natürlich diese Rechenleistung, um seine neuronalen Netze und seine Software zu trainieren. Und um euch mal die Größenordnungen hier klarzumachen, zeige ich euch hier nochmal eine Grafik, die stammt aus dem zweiten Quartal 2023, aus dem Slide Deck nach dem Earnings Call damals. Und das ist im Prinzip eine interne Projektion der Dojo-Rechenleistung, die hier dargestellt wird. Als Meilensteine klar zu erkennen war im Juli 2023 hier der Start der Produktion von Dojo. Im ersten Quartal 24 wollte Tesla dann schon, was die Rechenleistung angeht, insgesamt zu den Top 5 in der ganzen Welt gehören. Und im Oktober 24 wollte Tesla eine Rechenleistung bei sich von 100 Exaflop erreichen. Und wenn das vielen als Zahl vielleicht erstmal gar nichts sagt, ist doch der Vergleich hier mit der Anzahl der benötigten Nvidia-Grafikchips ganz interessant. Den seht ihr hier links. Und Tesla sagte eben hier, diese 100 Exaflop entsprechen ungefähr 300.000 A100 Nvidia-Chips. Der A100-Chip, das ist die alte Generation. Inzwischen gibt es den H100, das darf man nicht verwechseln. Der Punkt an dieser Grafik ist aber eigentlich das exponentielle Wachstum der Rechenleistung, die bei Tesla dann zur Verfügung stehen wird. Jetzt hat Elon im Earnings Call einige Aussagen getroffen zum Thema Dojo, die von vielen da draußen als sehr negativ wahrgenommen wurden. Schauen wir uns mal an, was er genau gesagt hat. Denn dann wird auch klar, was hier so negativ klang. Elon wurde gefragt, wie steht's mit Dojo? Und er sagte, wir sichern uns hier also offensichtlich mit umfangreichen Bestellungen von Nvidia GPUs ab und wir verfolgen einen doppelten Weg hier von Nvidia und Dojo. Aber ich würde Dojo als eine riskante Angelegenheit betrachten. Es ist eine riskante Wette, die es wert ist, eingegangen zu werden, weil der Gewinn potenziell sehr hoch ist. Aber es ist nicht etwas, das eine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Und das ist hier vielleicht der erste Satz, der von vielen da draußen als negativ wahrgenommen wurde. Das hat Elon aber eigentlich schon früher gesagt. Dieses High Risk, High Reward, also hohes Risiko, aber potenziell auch hohe Gewinne, das ist in keinster Weise neu. Jetzt sagt er aber weiter im Call, das ist überhaupt keine sichere Sache, gemeint ist Dojo. Es ist ein Programm mit hohem Risiko und hohem Gewinnen. Dojo funktioniert und es macht erste Trainingaufgaben bereits heute, also bauen wir es weiter aus. Und wir haben Pläne für Dojo 1.5, Dojo 2, Dojo 3 und so weiter. Ich denke also, dass es Potenzial hat. Wir gehen hier ein hohes Risiko, um potenziell einen hohen Gewinn zu erzielen. Und dann sagte er noch einen Satz und auch der klang ein bisschen negativ. Er sagte, ich denke also, dass es immer noch Sinn macht, selbst wenn es eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit hat, weil es sich massiv auszahlen könnte. Das ist ein sehr interessantes Programm. Ja, wie seht ihr das? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ich habe das ehrlich gesagt auch ein bisschen negativer wahrgenommen als vielleicht seine Aussagen zu Dojo bisher. Jetzt gibt es aber heute Breaking News. Die kommen von Sawyer Merritt, der schreibt, Tesla wird laut der Gouverneurin des Bundesstaates New York 500 Millionen Dollar in die Installation eines Dojo-Supercomputers in Buffalo, New York investieren. Der Supercomputer wird Millionen von Terabytes an Daten aus E-Autos verarbeiten, um die Sicherheit und die Technik von FSD zu verbessern. Ja, was hat die Gouverneurin genau gesagt? Schauen wir es uns mal hier kurz an.
I'm also proud to announce that Tesla is investing $500 million to build their next supercomputer right here in Buffalo. How about that? Two supercomputers for one community.
Mega News also hier aus Buffalo, New York. Ja, im Bundesstaat New York, da steht ja die Gigafactory 2 von Tesla. Die vergisst man immer schnell und dort gibt es auch ein FSD-Labeling-Team von Tesla. Dazu kommt noch, dass der Standort nahe an der kanadischen Grenze ist und es dort sehr viel günstigen Strom aus Wasserkraft gibt. Also, ein sehr guter Standort für ein Rechenzentrum und Elon, der bestätigte das Ganze auf X. Er schrieb, die Gouverneurin hat recht, dass es sich um einen Dojo-Supercomputer handelt. Aber 500 Millionen US-Dollar sind zwar offensichtlich eine große Geldsumme, entsprechen aber nur einem 10.000 H100-System von Nvidia. Das hier mal, um diese große Summe ins richtige Licht zu rücken. Denn für AI-Supercomputing, da ist das eigentlich nicht so viel. Das schrieb er dann auch und sagte, Tesla wird dieses Jahr mehr für Nvidia-Hardware ausgeben als diesen Betrag. Um im Bereich KI überhaupt konkurrenzfähig zu sein, muss man aktuell mindestens mehrere Milliarden Dollar pro Jahr riskieren. Oder besser gesagt, investieren. Jetzt hat uns Tesla auch sein Investmentbudget für 2024 verraten. Das liegt bei über 10 Milliarden US-Dollar. Und Elon sagt hier gerade, dass davon mehrere Milliarden für IT-Infrastruktur draufgehen werden. Und wenn wir uns das mal hier genau überlegen, dann sichert er Nvidia eigentlich einen Milliardenauftrag zu. Denn natürlich kann man nicht ausschließen, dass Tesla auch noch ein weiteres Supercomputing-Dojo-Projekt am Start hat dieses Jahr, das vielleicht irgendwo anders aufgebaut wird. Dennoch bestätigt er hier, dass ein Hauptteil der Tesla-Investition bei Nvidia landen wird. Und das ist nicht verwunderlich. Schauen wir mal an, was andere Firmen so machen. Meta zum Beispiel hat gerade angekündigt, dass sie massiv in Nvidia-Cluster investieren. Die Roadmap von Meta für dieses Jahr, also für 2024, die umfasst eine unglaubliche Anzahl von 350.000 H100 Nvidia-Grafikkarten. Das soll bis Ende 2024 umgesetzt werden. Ja, und wenn ihr mal die Zahlen aus Elons Tweet nimmt und das hochrechnet, dann entspricht das eben 17,5 Milliarden US-Dollar Investment. Das allein von Meta dieses Jahr. Und wenn wir uns diese Summen mal anschauen, dann wird auch ganz schnell klar, wo das Potenzial von Dojo steckt. Denn Dojo soll Tesla massiv Geld sparen. Sie bauen ihren eigenen Supercomputer, um hier eben nicht mehr von Nvidia abhängig zu sein und sehr teures Geld zu bezahlen. Neben dem hohen Preis ist auch die Verfügbarkeit ein Problem. Denn alle wollen diese Chips. Und genau deswegen sind die auch so teuer. Und dann bietet Dojo natürlich noch durch seine Spezialisierung potenziell mehr Rechenpower als die Nvidia-Chips. Wobei Nvidia natürlich nicht schläft und deswegen seine Chips auch ständig weiterentwickelt. Eine weitere interessante Info gab es dann noch in einem weiteren Post von Elon. Da fragte ihn jemand, haben sie auch vor, Chips von AMD zu kaufen? Und er sagte, ja. Ja, bei diesen Wahnsinns-News natürlich gleich ein guter Grund für mich, mein Dojo Supercomputing T-Shirt anzuziehen. Falls das jemandem gefällt, kann das übrigens unten hier in meinem Shop kaufen. So, jetzt aber genug der schamlosen Eigenwerbung. Was macht denn Elon hier eigentlich? Und ich denke, zum ersten Mal sendet er eine ganz klare Message an Nvidia. Er signalisiert, hey, wir sind nach wie vor einer eurer größten und wichtigsten Kunden und wollen das auch bleiben. Dadurch sichert er sich zum einen mal die Aufmerksamkeit von Nvidia, hoffentlich deren Wohlwollen und eben auch vielleicht Ressourcen, was besondere Anpassungen und Entwicklung der Software dann bei Nvidia angeht. Denn Top-Kunden, die werden in der Regel immer ein bisschen priorisiert. Wie behandelt ihr denn eure wichtigsten Kunden? Und die zweite Message an Nvidia ist, wir entwickeln hier auch unseren eigenen Supercomputer und das ist keine Drohung, sondern vielmehr ein Motivationsansporn. Sie bekommen dadurch potenziell Konkurrenz und das tut Nvidia gut, denn im Moment sind sie Alleinherrscher und Platzhirsch. Und die Ankündigung, auch AMD zu kaufen, die geht ebenfalls in diese Richtung. Besonders schön ist das vor allem für AMD, denn die spielen im Bereich AI eigentlich im Moment überhaupt keine Rolle. Da ist ihnen Nvidia auf der Softwareseite vor allem einfach haushoch überlegen. Eine Zusage von einem Giganten wie Tesla allerdings, das könnte AMD schon richtig pushen. Ja, und dann ist es natürlich auch eine sehr gute Nachricht für uns hier als Tesla-Community oder Tesla-Fans, denn viele da draußen, die hatten nach dem Earnings-Call den Dojo-Computer fast schon abgeschrieben. Manche hatten den Eindruck, dass Elon das gar nicht mehr so richtig weiterverfolgen will. Und diese Meldung mit diesem Rieseninvestment, das ändert doch hier nochmal die Perspektive. Schauen wir mal auf das Supercharger-Netzwerk und auf einen interessanten Post von Sawyer Merritt, der schreibt hier, in den nächsten Monaten erhalten Fahrzeuge von Ford und GM Zugang zu mehr als 12.000 Tesla Superchargern in Nordamerika. Ihr erinnert euch sicherlich an den letzten Mai und die große Ankündigung von Fords CEO Jim Farley, der zusammen mit Elon Musk in einem Space angekündigt hatte, dass Ford komplett auf den Ladestandard von Tesla wechseln wird. Das hat den Stein ins Rollen gebracht. Danach folgten GM und so gut wie eigentlich alle anderen Automobilhersteller. Teslas Ladestandard NACS hat sich damit in den USA über Nacht fast durchgesetzt und ersetzt den CSS. So gut wie alle Marken haben sich für diesen Ladestandard in den USA entschieden. Hier seht ihr es auf der Grafik. Eigentlich fehlen nur noch Stellantis und ein paar ganz kleine. Und es geht natürlich um den Zugang zu Tesla Supercharger-Netzwerk, aber eben auch um die nahtlose Integration in die Software und in die Fahrzeuge. Und das wird interessant, wie sie das umsetzen werden. Ich bin schon sehr gespannt, das zu sehen. Wie schaut die Integration in die App aus? Es soll ja auch zunächst Adapter für Kunden geben, die eben mit CCS ausgestattet sind. Für Tesla bedeutet das vor allem Daten von ganz vielen neuen Fahrzeugen. Und das ist natürlich ganz wichtig, um auch die Verfügbarkeit und den Ausbau des Supercharger-Netzwerks weiter zu steuern. Tesla ist im Prinzip über Nacht damit zu einem der größten Tankstellenanbieter oder sagen wir mal Energieanbieter geworden und das für alle Elektroautos da draußen. Sobald es hier was Neues gibt, erfahrt ihr es auf diesem Kanal. Und wenn ihr es nicht schon längst getan habt, dann wäre jetzt die Gelegenheit, hier mal auf den Abonnieren-Button zu klicken. Dann bekommt ihr das Update auch auf jeden Fall mit. Ihr wisst ja, letzte Woche fand der Tesla Earnings Call statt. Da werden immer sehr viele Zahlen veröffentlicht, unter anderem das Budget für Forschung und Entwicklung bei Tesla. Und da ist es doch mal interessant, das mit den Ausgaben von anderen Unternehmen zu vergleichen. Hier ein Post auf X dazu. Hier gibt es eine Grafik über die jährlichen Forschung und Entwicklungsausgaben von Tesla über die Jahre und die Feststellung, im Jahr 2023 gab Apple 29 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus. Eine Summe, die höher ist als der Gesamtbetrag, den Tesla in seiner Unternehmensgeschichte für Forschung und Entwicklung ausgegeben hat. Das zeigt, wie viel Innovation Tesla pro ausgegebenen Dollar hervorbringt. Ja, und das ist schon unglaublich. Teslas gesamtes Forschungs- und Entwicklungsbudget über die Jahre ist weniger als die R&D-Kosten von Apple letztes Jahr. Und Elon, der hat diesen Post kommentiert und er schrieb, es gibt riesige Unterschiede in der Effektivität der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zwischen verschiedenen Unternehmen. Ja, und passend dazu hat Alexander Merz hier auch noch eine Tabelle gepostet. Hier werden die Forschungs- und Entwicklungsausgaben über die Quartale im letzten Jahr aufgeschlüsselt. Und ihr seht, ganz links ist Tesla. In den ersten 3 Quartalen waren sie unter 1 Milliarde Dollar pro Quartal. Und wenn ihr euch die anderen Firmen mal anschaut, dann sind das bei Nvidia schon ein Faktor 2, mal hier ganz grob überschlagen. Ja, und wo Tesla 1 Milliarde pro Quartal ausgibt, da gibt Apple fast 7,3 bis 7,7 Milliarden aus. Ja, bei Microsoft ist es auch das 6- bis 7-fache, bei Meta sogar das 9-fache und bei Google sogar das 10-fache. Und da muss man sich schon mal vorstellen, was Tesla mit dem Forschungs- und Entwicklungsbudget alles erreicht hat. Das zeigt, wie effizient Tesla mit seinem Budget umgeht. Ein nicht ganz unwichtiger Umstand, gerade wenn man in Tesla investieren möchte. Kommen wir aber jetzt mal zum Tesla Semitruck. Von dem haben wir schon länger nichts mehr gehört. Jetzt gab es einen interessanten Bericht auf CNN Business und die haben erstmal relativ allgemein über den Versuch von PepsiCo gesprochen, bis 2040 CO2-neutral zu werden. Das ist das große Ziel und dafür läuft ein Pilotprojekt mit Tesla Semitrucks unter anderem in Sacramento. Dort hat PepsiCo 21 Tesla Semitrucks im Einsatz. Sie sind der erste Pilotkunde von Tesla. Sie haben auch noch ein paar mehr an einem anderen Standort in Modesto. Insgesamt haben sie rund 30, 35 Semitrucks in der gesamten Flotte. Ja, und seit Tesla den Semitruck Ende des Jahres 2022 an PepsiCo geliefert hat, ist er operationell jeden Tag im Einsatz. Es geht darum, auszutesten, wie man die Diesel-Lkw-Flotte von Pepsi eines Tages ersetzen kann. Ja, und hier in dem Video, da kam dann die Leiterin für die Flottentransformation bei PepsiCo zu Wort. Die heißt Amanda DeVoe und die sagte, Zitat, wir wollen unseren CO2-Fußabdruck verkleinern, aber wir müssen ebenfalls sicherstellen, dass wir unser Geschäft weiter betreiben können. Und dann sagte sie etwas zu der Semi-Truck-Reichweite. Und die wird ja in der Öffentlichkeit von vielen Leuten noch bezweifelt. Sie bestätigte Folgendes. Diese Lkw von Tesla, die können mit einer einzigen Ladung bis zu 500 Meilen, also über 800 Kilometer zurücklegen. Und dann legte sie noch nach und sagte, das ermöglicht, dass wir mit 2 Fahrern und einem Lkw in nur 24 Stunden 1076 Meilen mit einem einzigen Elektro-Lkw zurücklegen konnten. 1076 Meilen, das sind umgerechnet 1732 Kilometer. Und das mit nur einem einzigen elektrischen LKW innerhalb von 24 Stunden mit 2 Fahrern. Und dann gab es noch ein paar weitere Erklärungen in dem Video. Zum Schnellladen hat PepsiCo 750 Kilowatt Charger in ihren Depots installiert. Und sie sagten, die 500 Meilen Reichweite, die sind eigentlich für die allermeisten Routen mehr als genug. Sie sprachen dann noch über Dinge, die den meisten hier vermutlich bekannt sein dürften. Der Tesla Semitruck verfügt über 3 Motoren. Meistens läuft davon nur einer und die 2 anderen sind eigentlich hauptsächlich zum Anfahren und zum Beschleunigen da. Dann sprachen sie auch über das regenerative Bremsen, das beim LKW natürlich nochmal deutlich wichtiger ist, weil sie einfach so schwer sind und damit sehr viel Energie auch wieder zurückgewinnen können, wenn sie bremsen. Und dann sagten sie in dem Bericht noch, dass PepsiCo zwar keine finanziellen Daten hier teilt, aber wenn man sich den Dieselpreis pro Kilometer mal anschaut, doch sehr schnell klar wird, dass das mit Strom sehr viel günstiger sein wird. Und ganz wichtig, der Preis wird durch den Strom auch sehr viel kalkulierbarer. Ja, und das ist genauso ein Punkt, der auch gerade für Logistikunternehmen von größter Wichtigkeit ist. Denn damit Elektromobilität bei LKWs funktioniert, gibt es eine ganz klare Vorgabe. Es muss billiger sein. Dann erfolgt der Wechsel ganz schmerzlos und emotionslos, denn Total Cost of Ownership ist das, was hier zählt. Und hier ist genaue Kalkulierbarkeit der Energiekosten natürlich Gold wert. Warum kann denn ein Diesel-Lkw mehrere tausend Kilometer weit fahren? Der hat diese große Reichweite, damit man das Tanken besser kalkulieren kann und eben, wenn es günstig ist, besonders viel tanken kann. Ihr habt also eine Visibilität der Energie- oder der Dieselkosten über die Tankfüllung hinweg. Wenn ihr eure Lkw-Flotte aber auf elektrische Lkws umstellt, dann bedeutet das nicht nur, dass ihr einfach E-Lkws anschafft, sondern im Prinzip geht es hier um das gesamte Paket, um seinen CO2-Footprint zu verringern. Das heißt, es geht eben auch um Ladeinfrastruktur, es geht um Batteriespeicher und es geht auch um Photovoltaik. Auf den Depots ist ja genügend Platz dafür. Und dadurch werden die Energiekosten und auch der Preis pro Kilometer sehr viel genauer kalkulierbar. Und da geht es auch um Unabhängigkeit von Preisschwankungen am Energiemarkt zum Beispiel. Da geht die Reise hin und trotz der vielleicht anfangs höheren Investitionskosten lohnt sich die Elektromobilität im Lkw-Bereich eben völlig. E-Lkws sind über den gesamten Lebenszyklus dann günstiger als der Dieseltruck und nur der TCO zählt hier, alles andere ist egal. Dinge wie der Sicherheitsgewinn beim Fahren oder die Begeisterung der Fahrer, das ist ein sehr schöner Nebeneffekt, trotzdem zählt letzten Endes nur das Geld. Der Tesla Semi-Truck, der hat lange auf sich warten lassen. Tesla hat davon insgesamt rund 100 Stück bei sich und bei PepsiCo im Einsatz. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Tesla im Laufe des Jahres ein Update des Tesla Semi-Trucks verkündet. Den Bau der Fabrik zur Massenproduktion, den hat Tesla bereits in der Giga Nevada gestartet. Hier gab es Ende Januar eine Grundsteinlegung und ich denke, die Massenproduktion des Tesla Semi-Trucks, die kommt dann 2026. Die Firma Neuralink von Elon Musk ein erstes Chip-Implantat in ein menschliches Gehirn eingesetzt. Elon schrieb dazu auf X: Der erste Mensch erhielt ein Implantat von Neuralink gestern und erholt sich sehr gut. Erste Ergebnisse zeigen eine vielversprechende Erkennung von neuronalen Signalausschlägen. Die Operation ist also gut verlaufen und es geht hier um Menschen mit Tetraplegie. Auf Wikipedia steht dazu, die Tetraplegie kommt von Altgriechisch, ist eine Form der Querschnittslähmung, bei der alle vier Gliedmaßen, also sowohl Beine als auch Arme, betroffen sind. Die Folge ist eine schwere Behinderung. Ja, und genau das ist die erste Anwendung für den neuen Chip von Neuralink. Was soll der ermöglichen? Es geht um nichts Geringeres als Gehirnströme zu messen und drahtlos nach außen zu übertragen. Diese können dann interpretiert werden und der Patient kann damit einen Mauscursor zum Beispiel steuern, also ein Smartphone oder auch einen Computer bedienen. Spielen ist natürlich auch möglich und all das mit reiner Gedankenkraft. Auch das führt Elon hier weiter auf X aus. Er schrieb, der Chip ermöglicht die Steuerung ihres Telefons oder Computers und damit fast aller Geräte, indem sie einfach nur denken. Die ersten Nutzer werden diejenigen sein, die die Fähigkeit des Gebrauchs ihrer Gliedmaßen verloren haben. Stellen Sie sich vor, Stephen Hawking könnte schneller kommunizieren als eine Schnellschreiberin oder ein Auktionator. Genau das ist das Ziel. Ja, und dafür hat Neuralink die Genehmigung für die sogenannte Prime-Studie bekommen. Darüber hatte ich euch übrigens ausführlich bereits hier in einem Video berichtet. Das verlinke ich euch eben hier nochmal. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr es hier nochmal nachschauen. Und dann schrieb Elon noch, das erste Produkt von Neuralink, das heißt Telepathy. Also Telepathie auf Deutsch. Wie könnte es anders sein? Ja, und warum, glaubt Elon Musk, sollte man überhaupt Chips in menschliche Gehirne verpflanzen? Ja, ich finde ja, dass eigentlich der Grund, Behinderung damit zu beheben, völlig ausreicht. Aber Elon hat hier noch eine langfristigere Perspektive. Es geht darum, in Zukunft schneller mit Maschinen zu kommunizieren. Und wer Elons Aktivitäten schon länger verfolgt, der weiß genau, dass Elon bereits heute von uns Menschen als Cyborgs denkt. Wir haben alle eine Gehirnerweiterung und das sind unsere Smartphones und Computer. Die Kommunikation mit diesen Geräten ist allerdings durch unsere Fingereingabe extrem limitiert und sehr langsam. Und genau das sollen diese Hirnimplantate verbessern. Dadurch, dass wir dann einfach nur durch Gedanken hier schnelleren Input geben können, wird sozusagen der Datendurchsatz zwischen Mensch und Maschine um ein Vielfaches erhöht. Und Elon, der sieht das als eine Art Absicherung gegen eine Zukunft, in der eine übermächtige künstliche Intelligenz uns Menschen einfach nur überflügelt. So ganz nach dem Motto, if you can't beat them, join them, möchte er damit ermöglichen, dass wir in Zukunft mit Maschinen eben eine Art symbiotische Beziehung eingehen können. So wie sie ja heute bereits in Ansätzen, aber eben extrem limitiert existiert. Ja, sehr faszinierende Story einerseits, andererseits auch ein bisschen spooky. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr davon denkt. Würdet ihr euch so einen Chip einsetzen lassen? Also, ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. Kommen wir jetzt mal zu einem Autothema. Der CEO von Stellantis, der hat sich mal wieder in einem Interview geäußert. Nachdem er vor kurzem über ein Blutbad geredet hat, das Tesla gerade anzettelt, Link zu dem entsprechenden Video gibt's hier oben in der Ecke, hat er sich jetzt zum Thema Sicherheit bei E-Autos geäußert. So ein Artikel von autoblog.com, die schreiben hier, er sagte, E-Autos sind sicherer als ein Verbrenner und zwar wegen ihrer Beschleunigung. Zitat, Je mehr man Beschleunigung hat, desto sicherer sind die Bedingungen, unter denen man überholen kann. Das also eine interessante Werbung von Stellantis CEO für die E-Autos. Man muss allerdings, und das steht auch in dem Artikel gleich dazu sagen, die Sicherheitsbehörden in den USA, das sogenannte Insurance Institute for Highway Safety, das zeigt, dass höhere Geschwindigkeiten zu schwereren Unfällen führen, die für die Insassen aller beteiligten Fahrzeuge tödlicher sind. Das ist einfach Physik und ein Fakt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die können mit so viel Power im Auto nicht richtig umgehen. Und auch dadurch werden Unfälle verursacht. Selbstverständlich kann es aber auch Situationen geben, wo diese unglaubliche Beschleunigung im E-Auto euch zu Hilfe kommt, weil ihr einfach schneller vom Fleck kommt. Und dafür gibt es viele Videos, wo Leute einen Auffahrunfall durch einen LKW zum Beispiel verhindert haben, weil sie einfach Gas gegeben haben. Das ist zwar schön und gut, aber sicherlich nicht das wichtigste Argument, warum denn E-Autos von Haus aus sicherer sind als Verbrenner. Hier gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen mal, weil eben kein Verbrennungsmotor eingebaut ist. Und das kennt ihr alle noch aus dem Physikunterricht. Starre Objekte, die können keine Energie aufnehmen und sich verformen, sondern die geben die Energie einfach weiter und rutschen dann, als Motorblock zum Beispiel, in den Fahrgastraum und erschlagen dort die Insassen. Ihr habt also im Elektroauto eine deutlich bessere Knautschzone, weil der Motor einfach fehlt. Und das macht bei einem Frontalcrash die Autos sicherer. Ja, und ein zweiter wichtiger Fakt ist, dass in einem Elektroauto eine schwere Batterie relativ weit unten angebracht ist. Dadurch verringert sich der Schwerpunkt. Das hat auch für die Struktur des Autos beim Seitenaufprall zum Beispiel einen Vorteil. Aber es verbessert eben auch die Straßenlage und die Autos können sich nicht so leicht überschlagen. Das sind die weitaus wichtigeren Argumente hier für die Sicherheit von E-Autos im Vergleich mit dem Verbrenner. Und bei Teslas gibt es noch einen weiteren Grund und das ist das aktive Sicherheitssystem. Schaut euch die Euro NCAP Bewertung an. Absolute Spitzenwerte hier, was die aktiven Sicherheitssysteme angeht. Übrigens auch die passiven. Eine Bestnote von 98% für das Model Y hier zum Beispiel beim Safety Assist. Das hat niemand sonst und macht die Tesla-Fahrzeuge zu den sichersten der Welt. Kommen wir mal zur Nachfrage in den USA und zwar nach dem neuen Model 3 Highland. Das ist ja zu Beginn des Jahres dort gestartet und wir sehen hier, im Konfigurator hat sich schon mal wieder die Lieferzeit für die Long-Range-Variante weiter nach hinten geschoben. Die wurde ganz zu Beginn mit Ende Januar angegeben, rutschte dann auf Februar bis März und ist jetzt bei März bis April angelangt. Die Verfügbarkeit der Fahrzeuge, die ist immer ein gewisser Indikator für die Nachfrage. Schön zu sehen, dass das Model 3 hier gut in den USA ankommt. Die Standard-Range-Variante, die hat übrigens noch Februar bis März dran stehen. Die Leute wollen also eher die Long-Range-Version. Ich bin schon sehr gespannt auf die Januarzahlen bei Tesla, denn bei uns hierzulande, da wurde ja die Nachfrage durch die 0% Finanzierung von Tesla extrem angekurbelt. Die gibt es nur für das Model Y in Deutschland. Und natürlich warten auch viele auf die neue Version des Model Ys, die ja vermutlich irgendwann im Laufe des Jahres kommen wird. Trotzdem sind 0% Finanzierung ein extrem gutes Angebot und ich habe mir sagen lassen, dass dadurch auch ganz viele neue Käufer zu Tesla kommen, die eigentlich noch nie was von Tesla gehört haben, einfach nur wegen dieses Angebots. Das gilt übrigens nur, solange der Vorrat reicht, sagt Tesla, und wenn man das Fahrzeug vor Ende März, also vor Ende des Quartals, in Empfang nimmt. Könnte also sein, dass es dies nicht mehr lange gibt. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr das in Anspruch nehmen werdet. Und wenn ich irgendwas damit zu tun hatte, dann dürft ihr auch gerne meinen Referral-Code verwenden. Schreibt mir dafür einfach eine E-Mail an feedback@teslawelt.de, dann schicke ich den euch. Kommen wir zum Cybertruck. Der ist gerade auf Tour in China. In bis zu 8 Locations wird Tesla den Cybertruck dort ausstellen und der sorgt für großes Aufsehen. Jetzt hatte ja Elon Musk auf X kürzlich gesagt, dass der Cybertruck für China nur sehr schwer eine Zulassung bekommen wird. Das hat die chinesischen Cybertruck-Fans natürlich erstmal sehr enttäuscht und man fragt sich, warum Tesla den Cybertruck dann trotzdem dort zu einer Art Roadshow schickt. Jetzt gab es ja einen interessanten Bericht. Wir haben in der Vergangenheit schon spekuliert, dass Tesla den Cybertruck vielleicht nicht als Pickup-Truck, sondern als SUV dort einstufen lassen könnte und dort dann doch noch eine Genehmigung dafür bekommt. Und hier gab es jetzt einen interessanten Fernsehbericht und die sagen, dass, wenn man Cybertruck auf Chinesisch übersetzt, Tesla das Wort Truck weggelassen hat. Interessant und wir schauen mal, ob Tesla hier einen Workaround findet. Ja, und dann hat Tesla sein 10K-Dokument veröffentlicht. Das ist ein Börsenfiling, das sie jedes Jahr machen müssen. Das ist immer extrem umfangreich und sie lassen hier das letzte Jahr finanzielle Revue passieren. Da werden wir in den nächsten Tagen sicher noch viele interessante Details raus entnehmen können. Hier zum Beispiel schon mal ein Datenpunkt. Tesla beschäftigt inzwischen 140.473 Mitarbeiter. Hier also nochmal ein deutliches Wachstum gegenüber Ende 2022, da waren es 128.000, so Sawyer Merritt hier. Und wenn ihr euch richtig erinnert, hat Elon uns versprochen, dass er nach dem 10K-Filing eine Art Generalversammlung bei Tesla intern macht und diese dann auf X veröffentlicht. Das wird also ein interner Talk von Elon zu seinen Mitarbeitern über die Zukunft des Unternehmens. Extrem spannend und wir können uns darauf freuen. Sobald es da ist, werde ich euch darüber informieren. Abonniert jetzt den Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Ja, und dann habe ich noch einen Hinweis für euch. Das neue T&E-Magazin ist gerade erschienen. Ihr könnt es euch jetzt holen und zwar zum Beispiel am Supercharger in Hilton oder auch in den Auslagestätten bei Tesla. Ihr könnt es aber auch direkt auf der Webseite bestellen. Den Link dazu gibt's unten in der Beschreibung. Tesla hat 2018 für seinen CEO Elon Musk ein zweites Vergütungspaket beschlossen. Darin wurde festgelegt, dass Elon Musk kein Gehalt bekommt. Allerdings sollte er im Gegenzug für das Erreichen von bestimmten Meilensteinen eine sehr große Menge an Aktienoptionen erhalten. Aktienoptionen bedeutet, dass er bis zu einem gewissen Zeitpunkt das Recht erhält, Tesla-Aktien zu einem bestimmten Wert einzukaufen. Dieser wurde damals festgelegt. Ja, und die Menge der Aktienoptionen, die machte den Vergütungsplan zum größten Vergütungsplan, den je ein Mensch erhalten hat. Selbstverständlich nur potenziell und nur bei Erreichen der Ziele. Ja, und erinnern wir uns mal zurück. Damals dachte die große Mehrheit der Menschen, dass dieses Paket völlig unrealistisch sei. Er friert die Hölle zu, als dass Tesla diese ambitionierten Ziele erreichen könnte. So war die Meinung damals in den Medien und vermutlich auch die Meinung der Mehrheit der Menschen. Denn die Ziele aus diesem Kompensationsplan von Elon Musk, die waren ambitioniert, um nicht zu sagen völlig irre. Das war eine Kombination aus operationellen Meilensteinen, also Produktionsziele, Profitabilität, EBITDA-Ergebnisse und vor allem aber eben auch eine große Wertsteigerung der Tesla-Aktie. Und die damaligen Ziele für den Aktienwert, die wurden in 50 Milliarden Dollar-Schritte eingeteilt. Jetzt muss man bedenken, dass Tesla damals einen Börsenwert von nur 59 Milliarden Dollar hatte. Der Plan sah vor, dass Tesla hier in 12 Schritten auf bis zu 650 Milliarden US-Dollar Unternehmenswert kommen sollte. Ich habe euch hier die Grafik aus dem damaligen Plan nochmal rausgesucht. Hier seht ihr schön in hellblau die Werte der Marktkapitalisierung in den einzelnen Stufen. Für jede Stufe gab es mehrere operationelle Ziele, das in dunkelgrau. Und unten drunter steht dann die Anzahl der Aktienoptionen für Elon Musk in Millionen. Ein unglaublich ambitionierter Plan und ihr könnt euch vorstellen, was das damals für eine Zeit war. Tesla bei 59 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Das war Beginn 2018, da kam Tesla gerade frisch aus der Production Hell. Das Unternehmen stand mehrere Male nur ganz kurz vor dem Bankrott. So eine Wertsteigerung und so ein Erfolg war für viele da draußen undenkbar. Und es war auch ein extrem hohes persönliches Risiko für Elon Musk, denn bei Nichterreichen der Ziele bekam dieser gar kein Geld. Das war übrigens auch völlig untypisch für die Automobilindustrie. So einen Vertrag gab es sonst nirgends. Und es war auch fair für die Anleger, denn diese enorme Bezahlung von Elon Musk, die setzte ja eine enorme Wertsteigerung der Tesla-Aktie voraus. Und der Plan war so angelegt, dass Elon Musk eigentlich nicht tricksen konnte. Denn da gab es ja zum einen mal diese Kombination aus den verschiedenen Meilensteinen und Elon durfte auch die Tesla-Aktien 5 Jahre lang nicht verkaufen. In der Folge stimmten 73% der Tesla-Anleger für diesen Plan und der Rest ist Geschichte. Der Plan, der war ja eigentlich auf 10 Jahre ausgelegt. Elon Musk erreichte mit Tesla aber alle Meilensteine bereits in unter 4 Jahren. Dementsprechend bekam er all seine Aktienoptionen auch zugesprochen. Die sind heute über 56 Milliarden Dollar wert und machen einen nicht unwesentlichen Teil von Elon Musks Besitz aus, auch wenn er diese Tesla-Aktienoptionen noch nicht ausgeübt hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie wichtig das für Elon Musk ist, der ja für mehr Einfluss bei Tesla wirbt und man muss ihm ja zugestehen, er hat auch tatsächlich geliefert. Dieser Vergütungsplan, der gefiel aber zumindest einem Anleger nicht, der heißt Richard Tornetta und der reichte damals die Klage ein. Der Vorwurf war, der Tesla-Vorstand habe mit diesem Optionspaket für Elon Musk seine treuhänderischen Pflichten verletzt und auch Elon Musk hätte seine treuhänderischen Pflichten gegenüber Tesla wegen ungerechtfertigter Bereicherung verletzt. Dass dieser Tesla-Anleger nur 9 Tesla-Aktien damals hielt und mutmaßlich auch ein Shortseller war, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Er hat gestern Nacht vor Gericht Recht bekommen. Und das ist regelrecht eine Bombe, die hier in der Tesla-Welt gerade platzt. Die genauen Auswirkungen darüber sind noch nicht klar. Das Gericht hat hier auf 200 Seiten seine Begründung gegeben und der Hauptvorwurf des Gerichts ist, dass die Entscheidung und die Konzeption dieses Kompensationsplans für Elon Musk nicht unabhängig war. Der Vorwurf lautet, Elon Musk hätte damals das Tesla-Board regelrecht kontrolliert. Der Verwaltungsrat, der sei also nicht unabhängig gewesen und die Anleger, die ja zum Großteil für diesen Plan gestimmt hätten, die seien über diese Abhängigkeiten nicht richtig informiert gewesen. Interessanterweise liefert das Gericht keine Lösung für dieses Problem, sondern die Richterin, die erklärte mehr oder weniger, dass der Fall ihr zu kompliziert sei und dass doch bitte die verschiedenen Parteien mit einem Lösungsvorschlag dafür kommen sollten. Elons erste Reaktion auf X folgte prompt: Gründen Sie Ihr Unternehmen niemals im Bundesstaat Delaware, so schrieb er. Und dann gab es noch einen Follow-up-Tweet von ihm mit einer Umfrage. Sollte Tesla seinen Gründungsstaat nach Texas verlegen, wo ja sein physischer Hauptsitz heute sitzt? Ihr könnt euch überlegen, wie das ausging. 89% stimmten für ja. Aber abgesehen mal von dieser Reaktion von Elon Musk, was sind denn die Auswirkungen davon für Tesla? Tesla wird vermutlich Einspruch erheben. Das sieht dieses Gerichtsurteil als Möglichkeit vor und das macht auch eigentlich Sinn. Dann, denke ich, wird Tesla sein Board umstellen müssen. Denn sonst wäre es vermutlich zu einfach, zukünftige Entscheidungen des Tesla-Boards wieder per Gerichtsbeschluss zu stoppen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Tesla dieses Gerichtsurteil akzeptiert und dann Elon Musk ein neues Kompensationspaket vorschlägt. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Denn dadurch, dass das Gericht diesen Plan für nichtig erklärt hat, wird es sehr schwierig für Tesla, den quasi in irgendeiner Weise in ein neues Paket zu gießen. Beeinträchtigt die Entscheidung den Einfluss von Elon auf Tesla? Erstmal natürlich nicht, denn er hat die Tesla-Aktienoptionen ja noch nicht ausgeübt. Das heißt, Elon verliert keine Aktien. Aber natürlich ist der zukünftige Einfluss von Elon auf Tesla massiv beeinträchtigt. Denn er kann diese Optionen nicht mehr ausüben. Es entspricht natürlich auch einem unglaublichen Wert an Geld. Wir reden hier über 55 oder 56 Milliarden US-Dollar. Aber ich denke, Elon geht es vor allem um den Einfluss bei Tesla. Er wünscht sich 25% Mitspracherecht bei Tesla. Er hat heute ungefähr 13%. Mit diesen Tesla-Aktienoptionen hätte er unter Umständen auf 18% oder 19% kommen können. Ihr seht schon, dass dies in Zukunft sehr schwierig wird, hier eine gute Lösung zu finden. Und dann hat das selbstverständlich auch eine Auswirkung auf die Moral. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie hart und demotivierend das für Elon Musk sein muss. Er hat hier in den letzten Jahren eine unglaubliche Leistung vollbracht und eigentlich gegen fast jede Vermutung das schier Unmögliche bei Tesla geschaffen. Er hat sein ganzes Herz und seine ganze Seele da reingegossen und dann gibt es so eine Gerichtsentscheidung und er ist im Prinzip seit 2018 nicht dafür bezahlt worden. Und die Ironie bei der Sache ist, hier klagt ja angeblich ein Tesla-Anleger mit guten Intentionen. Das Ergebnis ist aber sehr schlecht für Tesla und auch schlecht für Tesla-Anleger. Im nachbörslichen Handel stürzte die Aktie erstmal 5% ab. Dieses Gerichtsurteil ist also Tesla überhaupt nicht dienlich. Im Gegenteil, es bringt Unsicherheit. Es bringt auch Unsicherheit gegenüber Elons Rolle in Zukunft im Unternehmen. Und es bringt Unsicherheit gegenüber der Rolle des Verwaltungsrats von Teslas. Auch wie ein zukünftiges Kompensationspaket für Elon aussehen könnte, steht in den Sternen. Ironischerweise hat das noch eine andere Auswirkung. Und zwar wirkt sich das auf das Finanzergebnis von Tesla rückwirkend aus. Denn die zusätzlichen Aktienanteile, die Elon zugestanden hätten, die gibt es jetzt nicht mehr. Und dementsprechend hätte das eigentlich eine große Auswirkung auf zum Beispiel den Gewinn pro Aktie. Aber natürlich will das eigentlich kein Anleger, denn die negativen Folgen sind einfach zu groß. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Meinung dazu geben. Und die ist, Elon hat geliefert. Er hat ja einen unglaublichen Wert in den letzten Jahren für Tesla-Anleger geschaffen. Die Tesla-Aktie ist seit Veröffentlichung des Pakets um das 10-fache gestiegen. Und der Umsatz von Tesla um Faktor 9. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dementsprechend finde ich, hat Elon Musk seine Vergütung voll und ganz verdient. Das war kein Plan, um sich die Taschen voll zu machen. Denn wenn er diese Ziele nicht erreicht hätte, hätte er überhaupt kein Geld bekommen. Der Kompensationsplan, der war also fair. Und er war vor allem von den Tesla-Anlegern abgesegnet. Dass die Tesla-Anleger nicht über die Abhängigkeiten im Tesla-Board informiert waren oder nicht ausreichend informiert waren, das halte ich für kompletten Blödsinn. Denn jeder weiß, wer im Tesla-Board ist und jeder weiß auch, dass die Leute dort untereinander befreundet sind. Trotzdem haben die Anleger für diesen Plan gestimmt und die Unsicherheit, die durch dieses Gerichtsurteil jetzt zum Tragen kommt, die ist für Tesla nicht gut. Das ist meine Meinung dazu. Schreibt mir eure bitte unten in die Kommentare. Wenn das für euch hier wertvoll war, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Und dann hören und sehen wir uns schon ganz bald wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.